Ja, Jafet, erlaube mir noch einen Satz zu unserer Sabbatschule. Wir haben über den Glauben geredet. Und kann es sein, dass wir den Glauben aus uns heraus nicht selber zustande bringen, sondern dass der Glaube ein Geschenk Gottes für uns ist? Es ist auch heute Morgen gesagt worden, dass wenn wir mit Menschen draußen ins Gespräch kommen, dass wir ganz schnell merken, dass die Menschen keine Hoffnung haben. Sie sehen keinen Ausweg. Sie stehen vielleicht am Anfang deines dunklen Tunnels und sehen dieses Licht noch nicht, weil der Tunnel nicht gerade ist. Und es ist unsere Aufgabe, Menschen von Anfang an zu begleiten zu dem Ende des Tunnels. Und in der Offenbarung wird eines der schrecklichsten Warnungen Gottes an uns ausgesprochen. Es heißt hier, wer das Zeichen des Tieres annimmt, den wird der Zorn Gottes treffen. Und dieser Zorn Gottes beinhaltet die Ausgießung der letzten Plagen, die in der Offenbarung 15 und 16 über die ganze Menschheit kommen werden. Viele Menschen sind heute davon überzeugt, dass es sich bei dem Zeichen des Tieres um einen Chip handelt, den man unter die Haut transportiert oder implantiert. Aber die Frage sei erlaubt, wie kann ein Hightech-Implantat überhaupt den Zorn Gottes hervorrufen? Wie können Chips zur falschen Anbetung führen? Normalerweise muss etwas anderes dahinter stecken, aber die Frage ist, was steckt dahinter? Was ist mit dem Mahlzeichen des Tieres gemeint? Und wann nimmt man dieses Mahlzeichen an? Ihr Lieben, die Bibel gibt uns da eine eindeutige Antwort. Offenbarung 14, Verse 9 bis 11 heißt es, und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild annimmt und das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird vom Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild, und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Ihr Lieben, das ist an sich die dritte, letzte Botschaft der Drei-Engels-Botschaft aus Offenbarung 14, die vor der Wiederkunft der Menschen unsere Aufgabe ist, in diese Welt hinauszutragen. Bei dieser Warnungsbotschaft wird gesagt, dass alle, die das Zeichen annehmen, gequält werden und ihr Rauch von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen wird. Ihr Lieben, dieser Vers lässt sich nicht mit einem liebenden Gott vereinbaren. Das bedeutet nicht, dass die Menschen ewig in einer Hölle gequält werden. Wäre das ein liebender Gott, der die Menschen ewig foltern würde? Es geht hier um die Auswirkung der Sünde. Wer das Mahlzeichen des Tieres annimmt und sich damit letztendlich gegen Gott entscheidet, der wird für alle Ewigkeit aufhören zu existieren. Die Frage ist, vor was wird jetzt hier gewarnt? Erstens vor der Anbetung des Tieres, vor der Anbetung des Bildes des Tieres und vor der Annahme des Zeichens des Tieres. In der biblischen Prophetie kommen sehr viele Tiere vor. Von daher ist das Mahlzeichen des Tieres nicht nur einfach ein Ausdruck, sondern es handelt sich dabei um ein bestimmtes Zeichen, um ein ganz bestimmtes Tier. Wenn wir also wissen wollen, was dieses Zeichen ist, dann müssen wir zuerst überlegen, wer genau dieses Tier ist. Nach Daniel 7, Vers 17 ist ein Tier in der Prophetie ein Symbol für eine politische Macht. Aus dem obigen Text können wir entnehmen, dass dieses Tier zum einen angebetet wird, es also auch eine religiöse Macht ist und dass zum anderen von diesem Tier ein Bild errichtet werden soll. Wir suchen folglich nach einer religiös-politischen Macht, von der ein Abbild, also eine Kopie, erstellt wird. Offenbarung 13, die Verse 11 bis 14. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen auf der Erde, und es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden ist. Es heißt hier, es soll also ein Bild von einem Tier errichtet werden, das eine tödliche Wunde hatte. Und es heißt weiter, dass diese tödliche Wunde wieder heil werden würde. Wenn wir diese Merkmale zusammennehmen, können wir ganz eindeutig dieses Tier identifizieren. In Offenbarung 13, die Verse 1 bis 4 heißt es, und ich sah ein Tier aufsteigen aus dem Meer, und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil, und die ganze Erde wunderte sich über das Tier und beteten das Tier an. Stimmt nicht ganz. Ja, ich hab schon, gut. Das Bild des Tieres wird also vom ersten Tier aus Offenbarung 13 da erstellt, da dieses Tier eine tödliche Wunde hat, sie soll wieder heil werden. Und diese Macht besitzt folgende Merkmale. Sie geht aus den Völkern hervor. Sie sieht dem Drachen aus Offenbarung 12 ähnlich. Sie lästert Gott. Sie erhält seine Macht vom Römischen Reich. Sie erhält eine tödliche Wunde, die wieder heilen wird. Sie ist auch eine religiöse Macht. Sie wirkt vordergründig für 1260 Jahre. Sie verfolgt die Christen und sie herrscht über alle Menschen. Wenn wir jetzt nach einer Macht suchen, auf die alle diese Kriterien passt und diese Kriterien erfüllt, dann gibt es nur eine Lösung und wir kommen zu dem päpstlichen Rom. Dieses päpstliche Rom entstand in Europa, erhielt seine Machtbefugnis vom römischen Kaisern, lästert Gott zum Beispiel durch die Sündenvergebung, erhielt 1798 nach Christus durch Napoleon eine tödliche Wunde, in dem der Papst damals gefangen gesetzt wurde und dann in der Gefangenschaft starb. Und diese religiöse Macht herrschte von 538 bis 1798 nach Christus für 1260 Jahre als Kirchenstaat. Und diese Macht hatte Macht über die damals ganz bekannte Welt und verfolgte alle Andersgläubigen, sodass viele Millionen Menschen ihr Leben verloren. Das erste Tier, also aus Offenbarung 13, symbolisiert also das Papsttum. Was aber ist nun das besondere Zeichen des päpstlichen Roms? Und um das Mahlzeichen zu verstehen, muss man zuerst das Siegel Gottes verstehen. Offenbarung 6, die Verse 12 bis 17. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprechen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Lamm oder vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Dieses sechste Siegel bringt uns in die Zeit der Wiederkunft Jesu. Und dies kann man von den ganzen Ereignissen ablesen, die hier genannt werden. Entscheidend bei diesem Text ist allerdings der letzte Satz. Es wird die Frage gestellt, wer bei der Wiederkunft Jesu den großen Tag des Zorns bestehen kann. Und diese Frage wird in den nächsten Versen beantwortet. Offenbarung 7, 1 bis 4. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Anfang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und das Meer und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000. Bei der Wiederkunft Jesu werden also diejenigen bestehen, die das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Die Frage ist, was ist das Siegel Gottes? Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihren Stirn. Das Siegel Gottes ist also der Name des Vaters und der Name des Lammes. Der Name steht, der auf ihrer Stirn des 144.000 steht, die mit dem Siegel Gottes an ihrer Stirn versiegelt wurden. In der Bibel wird oder hat der Name sehr oft etwas mit dem Charakter einer Person zu tun. Und aus diesem Grunde wurden oft Namen der Personen in der Bibel geändert. Zum Beispiel aus Abraham wurde Abraham. Aus Sarai wurde Sarah. Aus Jakob wurde Israel. Aus Simon Petrus. Und aus Saulus wurde ein Paulus. Zu diesem Thema gibt es im Alten Testament eine sehr interessante Geschichte. Mose sprach mit Gott und wollte sich versichern, dass Gott mit ihm war. Um ganz sicher zu sein, wollte Mose nach 2. Mose 13, Vers 18 die Herrlichkeit Gottes sehen. Entscheidend ist die Antwort, die Gott ihm hier gab. 2. Mose 33, Vers 19. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber ihr Lieben, die Herrlichkeit Gottes ist sein Charakter, ist sein Name. Wenn nun die 144.000, also diejenigen, die bei der Wiederkunft Christi bestehen werden, mit dem Namen Gottes versiegelt werden, dann bedeutet das, dass sie den Charakter Gottes, seine Herrlichkeit als Siegel haben. Was aber ist der Charakter Gottes? Dazu betrachten wir folgende Bibelstellen. 3. Mose 11, 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, so dass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. 5. Mose 32, Vers 4. Er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses ist an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Markus 10, Vers 18. Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Was ist also Gottes Charakter? Wir haben gerade gelesen, Gott ist heilig, gerecht, wahrhaftig und gut. Was aber sagt die Bibel über Gottes Gesetz? Römer 12, 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Die 10 Gebote stellen darum nicht nur einen Satz von Regeln dar, sondern die 10 Gebote sind der Ausdruck des Charakters Gottes. Aus diesem Grund hat Gott ganz konkrete Erwartungen an dich und an mich, an seine Nachfolger. 2. Mose 13, Verse 5 bis 9. Wenn dich nun der Herr bringen wird in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Hiviter und Jebusiter, das er dir geben wird, wird er deinen Vätern, wie er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, darin Milch und Honig fließt, darum soll es dir ein Zeichen sein auf deiner Hand und ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des Herrn Gesetz in deinem Munde sei. Denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. 5. Mose 6, die Verse 4 bis 9. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Hesekiel 20. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Nach meinen Geboten sollt ihr leben und meine Gesetze sollt ihr halten und danach tun. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Diese wenigen Texte sollen deutlich machen, dass Gott von seinen Nachfolgern erwartet, dass sie nach seinen Geboten leben. Darum lautet auch eines der wichtigen Lehren der Bibel folgendermaßen. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Auch im Neuen Testament hat sich in dieser Hinsicht nichts geändert. Johannes 2, ich sage das 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Die Gebote Gottes gelten deshalb für alle Menschen, weil diese Gebote Gottes den Charakter Gottes ausdrücken. Und der Charakter Gottes, der Name Gottes, sein Gesetz soll ein Merkzeichen sein zwischen den Augen. Ein Zeichen auf den Stirnen der Gläubigen. Ihr Lieben, die Siegel wurden auch oft von Königen verwendet. Dabei enthielt ein Siegel oft drei Dinge. Erstens den Namen, das Amt und den Herrschaftsbereich, zum Beispiel Friedrich I., König von Preußen. Interessant ist, dass sich auch solch ein Siegel im Zentrum der 10 Gebote Gottes befindet. Gedenke des Sabbatstages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Das 5. Gebot, das Sabbatgebot, beinhaltet also das Siegel Gottes. Hier kommt der Name des Herrn vor, sein Amt als Schöpfer und hier haben wir den Herrschaftsbereich Himmel und Erde. In Offenbarung 14, Vers 12 heißt es, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu. Normalerweise müsst ihr stehen, den Glauben Jesu. Im Gegensatz zu denen, die das Markzeichen des Tieres annehmen und dadurch den Zorn Gottes zu spüren bekommen, wird im selben Kapitel eine Gruppe beschrieben, die Heiligen, die die Gebote Gottes halten. Die entsprechenden Kennzeichen der Versiegelten, der eben 144.000, derjenigen, die den Namen Jesu und des Vaters auf ihrer Stirn haben, sind das Halten der Gebote und der Glaube Jesu. Der Name Gottes auf ihrer Stirn steht also in direkter Verbindung mit dem Halten der 10 Gebote. Offenbarung 13, die Verse 16 und 17. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Während diejenigen, die bei der Wiederkunft Jesu bestehen werden, die den Namen Gottes als Siegel auf ihrer Stirn bekommen, machen sich alle anderen das Malzeichen des Tieres, den Namen des Tieres auf ihrer Stirn. Am Ende werden also alle Menschen einen Namen auf ihre Stirn geschrieben haben. Entweder ist es der Name Gottes oder der Name des Tieres. Entweder sie haben den Charakter Gottes, wie er in den 10 Geboten zum Ausdruck kommt, verinnerlicht, oder sie haben den Charakter des Tieres verinnerlicht. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen besteht also darin, dass die einen Gottes Gebote halten und die das Maßzeichen des Tieres annehmen, es eben nicht tun. Das Maßzeichen des Tieres muss also mit den 10 Geboten zu tun haben. Lass uns einmal Daniel 7, Vers 25 anschauen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen vernichten und wird sich unterstehen, Festzeichen und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Ihr Lieben, in Daniel 7 wird eine religiös-politische Macht beschrieben, die sich unterstehen wird, das Gesetz Gottes zu verändern. Wer diese Stelle im Alten Testament studiert, wird erkennen, dass es sich um die gleiche Macht handelt, die auch als das erste Tier aus Offenbarung 13 erwähnt wird, das päpstliche Rom. Die Frage ist, wie hat nun dieses päpstliche Rom die Gebote Gottes verändert? Das zweite Gebot, das die Anbetung von Bildern verbietet, ist aus dem Gesetz ganz verschwunden. Das vierte Gebot wird so verändert, dass es die Feier des ersten statt des siebenten Wochentags vorschreibt. Das päpstliche Rom besteht darauf, dass das zweite Gebot ausgelassen wurde, weil es in dem ersten enthalten und deshalb überflüssig sei. Da aber vorhergesagt wurde, dass das päpstliche Rom Zeit und Gesetz ändern wird, muss sich diese Prophezeiung auf die Veränderung des vierten Gebots beziehen, da dieses nicht weggelassen, sondern komplett verändert wurde. Lass uns nun einmal Aussagen der katholischen Kirche selber betrachten, die über dieses Gebot reden und über diese Änderung reden. Im Catholic Record von 1923 schreiben sie konkret aus der katholischen Kirche selber: Wir haben in der autorativen Stimme der Kirche die Stimme von Christus selber. Die Kirche steht über der Bibel. Die Übertragung der Beachtung des Sabbats vom Samstag auf den Sonntag ist Beweis genug für diese Tatsache. Wer die Autorität der Kirche ablehnt, hat keine hinreichende oder angemessene Begründung oder Rechtfertigung für den Austausch des Sonntags anstelle des Sabbats im dritten, wie bei den Protestanten, das vierte Gebot Gottes. ...1957 schrieben sie: Wir halten statt des Sabbats den Sonntag, weil die katholische Kirche die Heiligkeit des Samstags auf den Sonntag übertragen hat. In einem Brief von Kanzler Thomas von Kardinal Gibbons heißt es: Natürlich behauptet die katholische Kirche, dass die Veränderung ihr Akt war. Und dieser Akt ist ein Zeichen von kirchlicher Macht und Autorität in religiösen Angelegenheiten. Catholic Mirror von 1893: Vernunft und Sinn verlangen die Annahme der einen oder der anderen Alternative. Entweder Protestantismus und die Heiligung des Samstags oder Katholizismus und die Heilighaltung des Sonntags. Ein Kompromiss ist unmöglich. Die katholische Kirche machte Kraft ihrer vom Gründer verliehenen göttlichen, unfehlbaren Autorität den Sonntag statt dem Sabbat zum Ruhetag. Protestanten, die sich allein zur Bibel als Richtschnur des Glaubens bekennen, haben keine Grundlage für die Sonntagsheiligung. In dieser Hinsicht sind die Siebenten-Tags-Anfesisten die einzigen konsequenten Protestanten. Noch ein Zitat. Vielleicht die verwegenste Sache, die revolutionärste Änderung, die die Kirche jemals durchgeführt hat, geschah im ersten Jahrhundert. Der heilige Tag, der Sabbat, wurde vom Samstag in den Sonntag verändert. Der Tag des Herrn, dies Dominica, wurde ausgewählt, nicht aufgrund einer Anweisung in der Schrift, sondern durch die kirchliche Ausübung ihrer eigenen Macht. Der Tag der Auferstehung und der Pfingsttag, 50 Tage später, fielen auf den ersten Tag der Woche. Er wurde zum neuen Sabbat. Jeder, der denkt, dass die Schrift die alleinige Autorität sein sollte, sollte logischerweise Siebenten-Tags-Adventist werden und den Sonntag und den Samstag heiligen. Dies sind Aussagen gewesen, die direkt von der katholischen Kirche stammen. Also sie geben ganz klar zu, wir haben geändert. Also ist nicht nur die Bibel, sondern auch die Kirche selbst überzeugt, dass der Sonntag das Zeichen Autorität, der Autorität Rom ist. Das Mahlzeichen des Tieres ist ganz klar der Sonntag. 2. Mose 31, die Verse 12 bis 13. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Im Gegensatz zum Sonntag ist das Zeichen der Autorität Roms, ist der Sabbat, als klares Zeichen zwischen Gott und den Menschen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum der Sabbat das besondere Zeichen zwischen Gott und Menschen ist. 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht ein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus diese Erde und auch uns Menschen geschaffen. Gott hat deshalb ein Recht auf Anbetung, da er der Schöpfer ist. Jesus Christus sagt selber, dass er als Schöpfer dieser Erde der Herr auch über den Sabbat ist. Des Weiteren sagt er, dass das Gesetz unveränderlich ist. Matthäus 5, Verse 17, 18. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Ihr Lieben, der Sabbat ist der von Gott eingesetzte biblische Ruhetag. Und in der ganzen Bibel findet sich nicht eine Stelle, der den Menschen gebietet, den Sonntag zu halten. Das Papsttum verlegte den Tag der Ruhe vom 7. auf den 1. Tag der Woche. Das Gebot zum Gedenken an den Schöpfer wurde dadurch ganz deutlich verändert. Und dabei ist dieser Gott unveränderlich. Und weil dieser Gott unveränderlich ist, ist sein Gesetz ebenfalls unveränderlich. Römer 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Kommen wir nun zum Bild des Tieres und seiner Bedeutung. Offenbarung 13, die Verse 11 bis 14. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor seinen Augen, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen, und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden ist. Ihr Lieben, wenn ihr heute nach Amerika schaut, werdet ihr ganz schnell feststellen, wie dieses Tier Amerika große Rede schwingt. Heute wird ein Gesetz zwar erlassen, morgen wird das Gesetz wieder gekippt. Man kann sich auf diese Aussagen, die doch heute getan werden, nicht mehr verlassen. Johannes sah neben dem päpstlichen Rom noch ein zweites Tier aufsteigen. Wie wir in Offenbarung 13 schon gesehen haben, passen alle Merkmale sowie die zeitlichen Aspekte nur auf ein Land, auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA sind es also, die dem Tier ein Bild errichten werden. Betrachten wir noch einmal die Warnungsbotschaft. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild annimmt und das Zeichen an seiner Hand, dem wird der Zorn Gottes treffen. Ob man nun das päpstliche Rom oder das Bild des päpstlichen Rom anbildet, das ist völlig egal. Man nimmt auf jeden Fall das Zeichen an, das wir schon als den Sonntag, das Zeichen der Autorität Roms, identifiziert haben. Das Bild des Tieres wird die Kopie des päpstlichen Roms sein. Eine Verbindung von Kirche und Staat, die mit Hilfe des Staates ihre religiösen Ansichten durchsetzt. Genauso wie es im finsteren Mittelalter gewesen ist, dass der Staat mit der Kirche zusammenarbeitend gearbeitet hat und die Kirche die Anordnung des Staates ausüben musste. Nach Martin Luther ist der Protestantismus darin begründet, dass nur die Bibel und nichts als die Bibel die Grundlage des Glaubens wählte. Luther hielt damals sola scriptura hoch. Der Sonntag hat seinen Ursprung nicht in der Bibel, sondern in römischer Tradition. Und wer auf Traditionen anstatt auf biblische Lehren seinen Glauben aufbaut, verleugnet im Grunde genommen das protestantische Erbe. Obwohl die historischen als auch die biblischen Fakten heute bekannt und eindeutig sind, denn Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden und am Tag zuvor ruhten die Frauen nach dem Gesetz, sind viele Menschen davon überzeugt, dass der Sonntag der siebte Tag der Woche und damit der biblische Ruhetag ist. Ihr Lieben, doch der Mittwoch macht nur dann Sinn, wenn er auch in der Mitte der Woche steht. Und in vielen Sprachen dieser Erde klingt das Wort Sabbat oder Samstag ähnlich wie Sabbat. Viele sagen auch Schabbat. Wer nun unwissentlich den Sabbat hält oder den Sonntag hält, der nimmt daher nicht das Maßzeichen des Tieres an. Denn Gott sieht über die Zeit der Unwissenheit hinweg. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Die Frage ist, wann nimmt man das Maßzeichen des Tieres an? Dies wird der Fall sein, wenn die Protestanten Amerikas den Staat zur Durchführung ihrer Absichten bewegen kann. Amerika hat die Sonntagsheiligung oder wird die Sonntagsheiligung erzwingen und dadurch den Papst wieder zur Macht helfen. Alle anderen Länder, dieser Erde werden diesem Beispiel folgen. Doch wenn die Sonntagsgesetze kommen und die Welt über ihre Bedeutung aufgeklärt wird, erst dann, wenn die Menschen zwischen dem Gesetz Gottes und dem Gesetz des Menschen wählen müssen, wird man das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Die Folgen davon werden die letzten Plagen sein. Bei diesem Kampf wird die ganze Menschheit in zwei Klassen geteilt. Die einen werden das Mahlzeichen des Tieres annehmen und die anderen werden den Sieg über das Tier und sein Zeichen erhalten. Die einen werden sich für den Schöpfer des Himmels und der Erde entscheiden und seinen Sabbat heiligen und die anderen werden sich Satan und seinen Mächten anschließen. Dies wird der Höhepunkt des großen Kampfes zwischen Christus und Satan sein. In Malachi 3, Vers 23 und 24 heißt es, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Also vor der Wiederkunft Christi wird dem großen schrecklichen Tag wird also ein Elia kommen. Die Frage ist, was war das Besondere an diesem Elia? 1. Könige 18, 21. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkelt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Dieser Spruch könnte heute für uns auch gelten. Was wollen wir? Wir hinken auf beiden Seiten, wir suchen uns überall die Rosinen raus. Elia war also derjenige, der das Volk aufrief, ganz klar sich zu entscheiden, entweder für Gott oder für Baal. Und genau das Gleiche wird er kurz vor der Wiederkunft geschrieben. Die Botschaft ist lauten, entweder Gott aus Liebe zu ihm nachzufolgen und seinen Sabbat zu halten, oder dem Tier zu folgen und sein Mahlzeichen anzunehmen. Diese Botschaft des Elia wird zum lauten Ruf in Offenbarung 18, 1-4 anschwellen, durch den das Volk Gottes aus verschiedenen gefallenen Religionen herausgerufen wird. Ihr Lieben, und das ist unsere Aufgabe. Wir sollen den großen Ruf loslassen, damit Leute aus anderen Gemeinschaften rauskommen und sich mit dem Volk Gottes vereinen. Wenn dieser Ruf beendet ist, wenn Jesus Christus seinen Mittlerdienst im Himmel beendet hat und die Gnadenzeit für die Menschen endet, dann ergeht folgendes Urteil. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Und wer gerecht ist, übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Wir leben ab diesem Zeitpunkt hat keiner mehr eine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Dann muss die Entscheidung gefallen sein, entweder das Tier oder Gott. Das besondere Merkmal des Tieres und seines Bildes ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Wer wissentlich das falsche Gesetz hält, gibt damit Rom und nicht Gott die höchste Ehre. Aber Gott warnt uns vor der Beachtung der Einrichtung des Tieres. Und nur durch Jesus Christus allein können wir gerecht werden. Aus Dankbarkeit für das Geschenk des ewigen Lebens und aus Liebe zu unserem Erlöser sollten wir seinen Willen tun und auch seine Gebote halten. In Johannes 14, Vers 15 heißt es, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Amen.